Hallo. Schön, euch zu sehen. Ihr kennt mich ja. Und jedes Mal, wenn ich Predigtdienst habe, dann überlege ich natürlich, was ist dran, worüber will ich reden. Und irgendwie war ich noch sehr berührt von dem Gottesdienst, den wir hier hatten und wo wir über Trauma sprachen, dann fand ich das total berührend, was Margret Meyer im letzten Gottesdienst erzählte. Und ich dachte irgendwie, jetzt muss doch irgendwie noch so das Finale kommen, irgendwie sowas, wow, das muss irgendwie zum Abschluss gebracht werden, so eine Trilogie oder sowas. Ja. Und meine üblichen Quellen, an denen ich so nach Inspiration suche, die haben mich sowas von unterirdisch angesprochen, da habe ich gedacht, okay, also das geht gar nicht. Daraufhin wurde Markus für mich so ein bisschen der Zeitticker. Jeden Morgen, ab Montag, fragt er, und, weißt du schon, worüber du predigst? Und ich, Dienstag, Ich muss euch gestehen, Freitag war es. Und der Text, der war mir die ganze Zeit schon vor Augen, weil ich habe mich... Es gibt in der evangelischen katholischen Kirche, und ich glaube, das machen auch viele Menschen in den Freikirchen, gibt es so den Perikopentext. Ja, so dass für jeden Sonntag zu den bestimmten Sonntagen im Jahr, im Kalenderjahr eben Predigttexte vorgeschlagen werden. Und in diesem Fall hatte ich diesen Text tatsächlich am Montag schon gehört, aber von meinen Lieblings-Sparrings-Partnerinnen sowas von langweilig vorgestellt, dass ich dachte, nee, irgendwie ist es das nicht. Und am Freitag habe ich gedacht, okay, ich probiere nochmal einen anderen Zugang und habe dafür eine Übersetzung gefunden in der Hoffnung für alle, die ich euch gleich vorlesen werde oder vorstellen werde auch. Und mit euch dabei nochmal langgehen möchte, was dieser Text tatsächlich bedeuten könnte. Und als Markus mich dann fragte, wie soll denn diese Predigt heißen? Ja, genauso, Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Genauso wie er meine Welt so ein bisschen in der Vorbereitung auf den Kopf gestellt hat. Ich weiß nämlich normalerweise schon montags, was ich sonntags predige. Und es trotzdem mich so berührt hat und sehr bewegt hat. Genauso wird auch der Text, ihr werdet es merken, ganz schön merkwürdig sein. Ich möchte den jetzt einmal mit euch lesen. Und zwar findet ihr den in Matthäus 11, die Verse 25 bis 30, wer sich eine Bibel von da hinten geholt hat. Allerdings ist das die Schlachterübersetzung und die hat nochmal andere Texte, andere Worte als das, was ich jetzt hier in der Hoffnung für alle gelesen und gefunden habe. Zu der Zeit betete Jesus, könnt ihr den Hall hier rausmachen bitte? Super, danke. Vielleicht so? Zu der Zeit betete Jesus, noch nicht ganz. Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Ja, Vater, das war dein Wille. So hat es dir gefallen. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich von euch verlange, das ist nicht schwer zu erfüllen. Mein Vorschlag ist, wir gehen so ein bisschen nach und nach an diesen Text ran und gucken uns erst einmal an, dass wir ein bisschen mehr verstehen, wie die Weltordnung, die Jesus hier vorstellt, wie Gott sich diese Weltordnung vorstellt. Und meines Erachtens nach sind das ziemlich viele Verdrehungen. Wir gehen mal so in den ersten Textteil. Der erste Textteil beschreibt, dass Gott die Wahrheit über das Reich Gottes den Klugen und den Weisen verborgen hat und den sogenannten Unmündigen oder den Unwissenden gegeben hat. Jetzt muss man in der Zeit von Jesus verstehen, dass Bildung, so wie heute übrigens auch, es hat sich irgendwie leider nichts geändert, ne? Menschen, die viel Geld haben, denen ist Bildung möglich gewesen. Die konnten sich einen Hauslehrer leisten, die konnten die Schule bezahlen. Öffentliche Schulen gab es da ja gar nicht, da gab es eben die Tora und den Tempel. Aber die armen Kinder, die mussten eben arbeiten. Die hatten keine Zeit für Schule. Und schreiben, das konnten sowieso die wenigsten. Also selbst bei den gebildeten Menschen gibt es sicherlich viele, die zu der Zeit nicht wirklich schreiben konnten oder lesen, sondern sie wussten was. Das heißt, da gibt es auch so eine Abstaffelung oder so eine Unterscheidung. Das bedeutet, wenn Jesus hier über Gebildete und Nichtgebildete, über Kluge und Unwissende redet, dann redet er automatisch über die Frage des gesellschaftlichen Status. Er redet automatisch über die Menschen, die wohlhabend waren und es gewohnt waren, dass ihnen die Welt gehört, und denen, die keine Macht hatten, keinen Status hatten, keinen Wohlstand hatten und es nicht gewohnt waren, dass man sich ihnen zuwendet. Insgesamt kennen wir das von dem gesamten Leben Jesu. Schon allein, wie er geboren wurde. Ja, vom jungen Mädchen, um die 15, 16 war sie wohl maximal. Ob sie lesen konnte, das weiß man nicht. Ja. Mussten flüchten. Und wer hat es nicht erkannt? Der König. Oder irgendwelche anderen klugen Männer. Selbst die Weisen sind erst woanders hingelaufen. Aus dem Morgenland. Die haben sich auch erst vertan. Es ging so weiter. Überall da, wo Jesus hinging, hat er sich vor allen Dingen um die Menschen gekümmert, mit den Menschen gehandelt, gegessen, geredet, sie geheilt, die dem anderen Status, nämlich dem niedrigeren Status, dem nichts sich leisten könnenden Status angehörten. Also man könnte, wenn man wollte, das einfach nur auf diese Art und Weise lesen. Aber ich glaube, dass dieser Text von Jesus, dieses Gebet, was Jesus hier tatsächlich gesprochen hat, so etwas wie eine Hybris-Prophylaxe war. Das ist übrigens ein Wort von dem Podcast, den ich so als Bearing nehme, den ich mitgenommen habe. Das Wort fand ich cool. Hybris-Prophylaxe, was ist das? Hybris ist so überheblich sein, von oben herabschauen, sich als etwas Besseres empfinden. Und an dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Ausflug in den Text davor. Ich habe den nicht angeschlagen. Der kurze Text davor, da werden drei Städte getadelt. Und zwar, das nennt man das Evangeliendreieck. Das ist Chorazin, Bethanien und Kapernaum. Die drei Städte sind die Städte, in denen Jesus während seiner Lebenszeit auf der Erde als Mensch die meisten Wunder getan hat. Ich mag mal erinnern, in Chorazin, da wird nur allgemein erzählt, dort hat er viele Wunder getan. In Bethsaida, da hat er die Speisung der 5000 gehabt. Oder er hat in Kapernaum Gelähmte geheilt und Besessene von Dämonen befreit. Nahezu alle Heilungsgeschichten, die wir kennen, finden in diesen Orten statt. Und was ist? Nix ist. Die Städte haben es nicht kapiert. Die Menschen, die dort leben, vielleicht die Geheilten, ja, wahrscheinlich, aber die anderen nicht. Und ich frage mich, ob das nicht auch etwas ist, was wir manchmal so haben. Also ich für meinen Teil bin zum Beispiel, bin jetzt 59, bin mit 12 getauft worden, das heißt, ich bin seit 47 Jahren Christ, also getaufte Christin. Ja, und ich weiß ja ganz viel, ne? Mir kann man nicht so schnell eine neue Geschichte aus der Bibel erzählen, die kenne ich doch alle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, je länger wir so dazugehören, desto sicherer sind wir uns doch darüber, was richtig und falsch ist, was Gott will, was Gott nicht will, was sich gehört, was sich nicht gehört. was eine richtige Christin sagen, tun oder nicht sagen, tun darf und was ein richtiger Christ tun, hoffen und nicht tun und hoffen darf. Kann das sein, dass so ein bisschen Chorasin und Bethsaida und Kapernaum auch in uns irgendwie so wabert? Ich weiß es nicht. Ich will euch nicht zu nahe treten. Aber eine Frage hätte ich da schon. Wer von euch ist denn heute gekommen, um was Neues zu lernen? Eine Meldung, zweite Meldung, dritte Meldung. Oh, wow. Oh, jetzt seid ihr aber. Okay. Wow. Also gut, ich packe meine Vorurteile ein. Ja, ihr habt mich eines Besseren belehrt. Das freut mich groß. Wunderbar. Ja? Zeitgleich ist das aber, glaube ich, ein Thema, über das wir nachdenken sollten. Jesus macht uns in diesem Text, mit diesem Gebet schon allein, darauf aufmerksam, was das eigentlich in sich haben könnte. Dann macht es mich außerdem noch stutzig, weil ich glaube, dass hier noch ein weiterer Aspekt deutlich wird, den Jesus mit diesem Gebet zusammenfasst. Weil, so wie ich meine Beziehung zu meinem Gott finde, erlebe und ihr vielleicht auch eure Beziehung zu eurem Gott erlebt, ist das nicht immer eine Frage des Intellekts. Es ist nicht immer eine Frage der analytischen, logischen Aneinanderreihung von irgendwelchen A, B, C, D Folgen. Sondern manchmal greift Gott in meinen Gedankengang ein, durch einen Bibelvers, durch ein Lied, durch ein Wort von einem Kollegen, durch eine Freundin. Und manchmal schweigt der einfach so, obwohl ich gerne was hören würde. Manchmal sagt er ganz klar etwas in Gebeten oder in Bibeltexten und manchmal verheddert er sich so. Da ist er so undeutlich. Da muss man so ein bisschen gucken, was meint er denn jetzt? Ich glaube, dass es vielleicht auch so was ist, dass es hier vielleicht auch darum geht, nicht zu wissen, nicht davon überzeugt zu sein, das Richtige zu haben, sondern in der Sehnsucht zu bleiben, es immer wieder neu zu verstehen. In dem Wunsch, sich immer mehr dem Eigentlichen zu nähern. Ich habe mal von einigen Kindern gehört, als ich einen Vortrag über einen Wasserbrunnen gehört habe, dass Kinder morgens schon stundenlang, also einen halben Tag, zu diesem Wasserbrunnen gehen, der neben einer Schule war, weil sie nämlich erst in die Schule gehen und dann das Wasser wieder mit nach Hause nehmen. Seid ihr schon mal einen halben Tag gegangen, um was zu lernen? Also wir sind ja nun auch in der reicheren Teil der Welt, ne? Aber diese Sehnsucht meine ich, sich auf den Weg machen, das ist es wert. Da erfahre ich, was für mein Leben lebenswert ist, was für mein Leben game-changing sein kann. Und dann formuliert Jesus ja diesen letzten Satz, der da hängt, der da steht: Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Und ich bin beim ersten, zweiten und dritten Lesen so ein bisschen darüber geschrappt und jetzt in den letzten Stunden, bevor ich das hier alles vorbereitet hatte, nochmal dran hängen geblieben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Schöpfung. Und siehe, Gott sprach: Es ist gut so. Es ist gut so, dass es nicht mit normalen Dingen zugeht, wenn wir uns Gott nähern. Es ist gut so, wenn es nicht mit normalen Dingen zugeht, wenn wir versuchen, die Wahrheit über sein Reich zu verstehen. Weil es nicht in unserem Wertekanon ist, sondern in Gottes Weltordnung. Und die ist tatsächlich verdreht. Danach erklärt Jesus etwas, nämlich, Das hat man, also eigentlich ist so eine Passage eher so im Johannesevangelium zu erwarten. Da gibt es ja viel, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und das Licht und das Wort. Also da gibt es ja viel über diese Beziehung. Und Matthäus hat diesen Text hier tatsächlich auch. Und Jesus, also der in diesem Matthäus-Kapitel zitiert wird, schildert, wie intim die Beziehung zwischen ihm und Gott ist. Kommt aber aus der Aussage, dass nur die Unmündigen, die Unwissenden, die Niedrigeren verstehen. Jetzt wissen wir ja, dass es eigentlich Gottes Sohn ist. Aber auch hier ist ja eine Verdrehung drin. Welcher Gott schickt denn seinen Sohn ans Kreuz? Welcher Gott, der allmächtig ist, lässt seinen Sohn denn einfach so verrecken? Das heißt also, in der menschlichen Figur, der Gottessohn, auch das ist ja etwas, da kriegt man doch, wird einem doch schwindelig, wenn man versuchen will, das wirklich hintereinander zu bringen. Jesus, der sich also so klein macht, so niedrig macht, dass er sich in einem Atemzug mit denen nennt, denen das Reich Gottes und die Wahrheit darüber nicht verborgen wird. Und jetzt, interessant, jetzt wird es super exklusiv. Allerdings nicht lange. Erst ist es so, ja, der Sohn kennt den Vater und niemand kennt ihn besser als der Sohn. Und der Vater kennt den Sohn und niemand kennt ihn besser als der Vater. Auch hier wieder eine Hybris-Prophylaxe. Mit dieser Aussage, mit diesem Wissen, kann keiner von uns behaupten, wir wissen, wie Gott ist. Das weiß nur Jesus. Wir wissen, wie Jesus ist. Das weiß nur Gott. Es sei denn, dass Jesus uns mit hineinnimmt. Auch das hört sich ja erstmal exklusiv an. Man könnte ja fragen, boah, Jesus geht also hin und sagt, du ja, du ja, du nein. Du ja, du ja, du nein. Du ja. Zum Glück ist das anders. Wir erinnern uns vielleicht im selben Evangelium. Im letzten Kapitel sagt Jesus, das ist Matthäus 28, 19 und 20, ja, alle Welt soll Jünger werden, alle Welt soll verstehen. Also Jesus, der eigentlich eines der bestgehütetsten Geheimnisse kennt, wie Gott ist, nimmt uns mit hinein. Tja, was hat das mit dir und mir zu tun? Ne? Vielleicht gibt es da einige Fragen, die wir uns nochmal stellen können. Die erste Frage ist tatsächlich, wie sieht es denn mit deiner und meiner, mit unserer Hybris aus? Tatsächlich, einige haben sich ja gemeldet, ich muss gestehen, das sage ich ganz ehrlich, das ist nicht immer so, dass ich immer neugierig bin. Das ist auch manchmal so, dass ich da sitze und sage, ach ja, das könnte man auch anders machen. Ich muss gestehen, dass ich da manches Mal mich dabei ertappe, so ein bisschen snobby zu sein. Vielleicht bin ich ja die Einzige, dann seid froh, ist nur mein Problem. Aber vielleicht merkt ihr das auch an der einen oder anderen Stelle. Oh ja, es könnte sein. Und dann gibt es noch eine zweite Frage. Wie sieht es denn aus mit deiner Sehnsucht, wirklich verstehen zu wollen? Bist du wirklich bereit, deine Perspektive verdrehen zu lassen? Bist du wirklich bereit, das, was du bisher denkst, gegebenenfalls in Frage stellen zu lassen, um was Neues zu lernen, um was Neues zu erkennen, um einen anderen, noch fremden, noch unbekannten Aspekt unseres Gottes zu erkennen? Wer ist er? Wer ist er? Und dann auf einmal eine Begegnung zu haben. Eine spannende Frage, finde ich. Den zweiten Teil dieses Textes, den habe ich genannt Lebensordnung Jesu, verdrehter Gleichklang von Belastung und Ruhe. Also das mit der Verdrehung hört meines Erachtens nach in diesem Text nicht auf. Vielleicht gehen wir nochmal hier auch in den ersten Teil rein. Ja. Hier lädt Jesus alle ein, die Mühe haben und belastet sind. Naja, jetzt muss ich mal sagen, wir kommen ja von dem, dieses Verstehen wollen und nicht verstehen können und dieses eher in die Sehnsucht gehen, dieses Begreifen, dass wenn ich nicht mich wirklich auf Jesus konzentriere, an Jesus dranhänge, dann verstehe ich es nicht. Und dann auf einmal, jetzt werden wir eingeladen. Wie geht denn dieser Shift? Vorher hat er ja noch gar nicht über Mühselige geredet. Aber vielleicht ist es doch manchmal so, dass wir bei all dem, was wir so zu wuppen haben, bei all dem, was wir so denken und was wir zu tun haben, so in den Mühen unseres Alltags, dass wir vielleicht genau diesen Connect, also diesen Bezug zu Jesus einfach vergessen, aus dem Blickwinkel verlieren. Und dann sind wir zwar irgendwie gläubig, irgendwie leben wir auch mit Jesus irgendwie so, aber so die eigenen Fragen des Alltags, die eigenen Sorgen in meinem Leben, ob nun in meinem Portemonnaie, auf meinem Konto, in meiner Wohnung, in meiner Beziehung, in meinem Arbeitsplatz, die löse ich doch irgendwie ganz schnell mal so für mich alleine. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das auch so, oh wow, das ist so viel und so viel Schweres in meinem Leben. Ich habe damit so viel zu tun, dass ich irgendwie gar nicht richtig den Drive, die Kurve oder irgendwie den Zugang bekomme, das jetzt auch noch vernünftig anzusprechen. Und dann steht da ja auch noch im Text, kommt. Also da muss ich mich ja auch noch in Bewegung setzen. Da muss ich auch noch irgendwie aufstehen, so scheint es. Und irgendwie irgendwo hinkommen, von A nach B irgendwie. Ich glaube, dass das nicht so gemeint ist. Ich glaube, dass tatsächlich Jesus eine Einladung an alle ausspricht, weil jeder ein Päckchen zu tragen hat, groß oder klein. Manche viele, manche weniger, manche größere, manche etwas kleinere. Ich glaube aber auch, dass das bedeutet, dieses kommt, dass es auch einfach nur manches Mal ein Stillhalten bedeutet. Einfach nur ein Sitzen bleiben, ein Hinhalten bedeutet. Ich kann nicht mehr als das nur tun. Meine Hände ausbreiten und sagen, hier hast es. Hier ist es. Interessant dabei ist, dass Jesus verspricht, dass er uns Ruhe geben will. Und auch hier ist das so ein kleines Mysterium. Ne? Wie geht es denn bei all den Mühen? Gebe ich es Jesus und gehe zu Jesus und halte es ihm hin und ich bekomme Frieden, ich bekomme Ruhe? Das hört sich so mystisch an, ne? So Zauber. So ich mache das eine und dann kriege ich das andere. Aber wer das ausprobiert hat, der wird das wissen. Wer das ausprobiert hat in der Vergangenheit oder aber jetzt gerade es ausprobiert, der wird es erfahren. Jesus hat hier keine leeren Worte. Ruhe zieht ein. Ruhe zieht ein. Dann sagt Jesus etwas, was mich sehr berührt hat. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe fürs Leben. Wenn ich so in all die Situationen hineinschaue, in denen wir unterwegs sind, dann finde ich das das Absurdeste, was wir in unserer Zeit hören können. Egal, wo wir hingehen, sind wir dazu animiert, uns selbst zu verwirklichen, uns selbst zu vertrauen, eigenständig zu werden, voranzugehen, selber was zu machen, Entscheidungen zu treffen. Wir lernen, dass es Menschen gibt, die das schon begriffen haben und uns dazu einladen, bei ihnen in die Schule zu gehen. Wenn wir es dann nicht wirklich so schaffen wie die, dann sind wir entweder zu dumm oder zu schlapp oder zu schwach. Und wenn wir Erfolg haben, lernen wir, dass wir damit so hausieren gehen müssen, dass die anderen denken, oh wow, zu denen muss man gehen, von denen muss man lernen. Die wissen, wie es geht. Dieses also aufeinander herabsehen, das erleben wir an ganz vielen Stellen. Ihr wisst, dass ich mit meinen verschiedenen Kunden im Unternehmungen auf Insta bin, vielleicht wissen das nicht alle, ist auch nicht schlimm, aber da ist das ganz üblich. Das ist ganz üblich. Ich weiß es, ich bin die richtige Adresse. Und wenn du zu mir kommst, dann wirst du auf jeden Fall bezahlen. Und ob es dann wirklich erfolgreich ist, das liegt dann an dir. Und das ist ein ganz anderes Programm. Stellt euch vor, Jesus würde mit diesem Programm auf Insta sein. Ein Sinnfluencer werden, so nennt man das. Ja, Menschen, die Sinn vermitteln, ein Sinnfluencer. Stellt euch das mal vor. Jesus würde sagen, pass mal auf, komm zu mir. Lern von mir. Lass dich von mir leiten. Denn ich bin behutsam mit dir. Und ich schaue nicht auf dich herab. Das wäre doch was. Statt Selbstdarstellung sind wir dazu eingeladen, uns führen zu lassen, geleitet zu werden. Ich glaube, hier gibt es so eine Gratwanderung. Ne? Was heißt leiten lassen? Heißt leiten lassen, warten, bis ich ein Signal bekomme? Oder heißt leiten lassen, zu gehen und sensibel dafür zu bleiben, welche Weichen sich stellen? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Aber das ist eine ganz andere Entspannung. Vielleicht merkt ihr das jetzt schon. Vorher geht es darum, Selbstentscheidungen zu treffen, voranzugehen, deinen eigenen Erfolg zu konzeptionieren, genau zu wissen, wohin es geht. Und auf einmal bietet Jesus dir an, lass dich von mir leiten. Folge mir. Wenn du mit der Sehnsucht, von der wir eben gesprochen haben, ausgestattet bist, dann wirst du mich hören und mich verstehen. Lern von mir. Wie geht das Lernen von Jesus? Ja, am besten, man redet mit ihm. Ne? Man liest was über ihn. Ist immer ganz hilfreich. Ich finde das ganz wertvoll, dass Jesus dabei einen Raum schafft, indem wir eine Qualität von Fehlerkultur erleben. Ich schaue nicht auf dich herab. Ich gehe behutsam mit dir um. Ein Raum, in dem wir lernen dürfen und wir dürfen fallen. Ein Raum, in den wir uns leiten lassen dürfen und uns in unseren eigenen Wünschen und Fehlentscheidungen verheddern dürfen. Ein Raum, in dem wir erneut mit Jesus lernen dürfen, deklinieren dürfen, konjugieren können, wie das Leben nun zu meinen ist. Einen Raum, in dem Jesus uns sagt, ich gehe behutsam mit dir um. Ein Raum, in dem es keine Bewertung gibt, sondern Ermutigung. Und er verspricht dabei dann, dass es nicht nur so ein Powernap ist, so ein Ruhenap, so ein kurzes Eintauchen, du wirst mal ruhig und dann geht es wieder weiter in das Hamsterrad. Sondern an dieser Stelle verspricht er, du findest Ruhe für dein Leben. Du findest Ruhe für dein Leben. Das wäre schon ein cooles Programm, ne? Frieden und Gelassenheit in all dem, was um uns herum sich dreht, in all dem, was uns belastet, in all dem, was uns Mühe macht, in all dem, was wir noch nicht verstehen oder vielleicht sogar nie verstehen werden. Schlechteste Nachricht in dieser Predigt. Es gibt manche Dinge, die wir nie verstehen werden. Und trotzdem ruhig zu sein, in Vertrauen darauf leben zu dürfen. Und das ist tatsächlich ein anderes Programm als das, was die Juden, seine damaligen Zuhörer, wirklich kannten. Die kannten nämlich die Tora. Und die Tora, die hat, ich weiß nicht, über 200 noch was Gesetze oder 300 oder sowas. Ja, und die sollte man ja alle halten. Das ist schon ganz schön anstrengend gewesen. Und wenn man dann auch noch so Kollegen und Freunde und irgendwelche Mitgläubigen hat, die permanent gucken, ob du es ja richtig machst, dann ist das nochmal doppelt gemoppelt anstrengend. Apropos auf einen herabsehen und ne, vorsichtig miteinander umgehen. Bedeutet an dieser Stelle, dass Jesus mit diesem, hey, lass dich von mir leiten, lerne von mir, ein ganz anderes Joch auf einmal konzeptioniert. Ein Joch ist ein Instrument, das wissen viele schon, ja, mit dem man die Rinder belegt hat. Es sind meistens zwei gewesen, das Joch hat immer zwei Plätze. Und mit diesem Joch kann man entweder Lasten tragen, die so zwischen diese beiden Jochs hingehangen wird, oder aber man kann damit einen Pflug ziehen. Und hier kommt also noch ein weiterer Aspekt rein, wenn Jesus über dieses Joch redet, vorher anzeigt, was er meint damit. Sich von ihm die Welt erklären lassen, von ihm lernen, sich von ihm leiten lassen, sich den Raum anbieten lassen, in dem er uns behutsam begegnet und nicht von oben herab anschaut. Das ist doch ein Leben, in dem es sich frei fühlt. Das ist doch ein Leben, in dem wir auf einmal aufatmen können. Und das ist dann tatsächlich kein Joch, was schwer ist. Es bedeutet aber auch, und das werden wir in vielen Situationen trotzdem sehen, dass manches Schwere in unserem Leben natürlich bleibt. Es wird nicht wegradiert, es wird nicht ausgelöscht. Dann hilft uns das Joch zu verstehen, dass das immer eine Zweieraufgabe ist. Immer. Es ist nie dein Joch. Es ist das Joch, was Jesus uns auferlegt. Und er steht auf der anderen Seite. Er ist der Mittragende. Er ist der Mitgehende. Er ist der, der uns mit begleitet oder mit vorannimmt. Je nachdem. Und in beidem, nämlich in dem Tragen, sind wir zu zweit. Aber auch, denk dran, manchmal ist ja ein Flug hinten dran, im Spuren hinterlassen sind wir zu zweit. Ein Joch, was leicht ist. Ich glaube nicht, dass Jesus damit meint, und auf einmal wird das Leben easy peasy. Ich glaube, dass Jesus damit meint, wenn du lernen willst von mir, dann wirst du viel mehr Perspektive auf das bekommen, was in deinem Leben ist und viel mehr verstehen, als wenn du dich ohne mich auf den Weg machst. In dieser Stelle also, statt noch mehr Anstrengungen, so wie wir das sonst in vielen anderen Zusammenhängen hören, gibt es hier einen Zuspruch und Unterstützung. Mit allem, was wir jetzt gehört haben, haben wir verstanden, dass Jesus hier in diesem Text das Zentrum ist. Er ist derjenige, über den wir verstehen lernen. Er ist derjenige, der uns einen Raum anbietet, in dem wir lernen können und geleitet werden können. Er ist derjenige, der von sich selber sagt, ich bin die Tür, ich bin der Weg. Er ist das Zentrum in diesem Text. Ohne Jesus, wenn ihr das mal versucht wegzulesen, funktioniert der ganze Text nicht. Jesus ist das Zentrum. Und deswegen gibt es hier auch an dieser Stelle nochmal Fragen, die wir uns vielleicht stellen könnten. Die erste wäre dann, wie sieht es mit deiner und meiner Bereitschaft aus, tatsächlich deine Lasten und Mühen Jesus zu geben? Loslassen ist ja nicht so ganz einfach bei der einen oder anderen Sache. Wie groß ist deine Bereitschaft, es ihm hinzuhalten, hinzugehen oder einfach zu sitzen und in der Erwartung, in der Sehnsucht zu sein, zu verstehen und von ihm sich die Dinge erklären zu lassen. Und manchmal vielleicht trotzdem zur Ruhe zu kommen, auch wenn Jesus dir keine Erklärung gibt. Und was möchtest du denn heute von Jesus behutsam berühren lassen? Was darf er nicht nur anschauen und hören, sondern was darf er auch heute behutsam mit deiner Erlaubnis berühren? Meines Erachtens nach ist ein Text ziemlich Revolution. Denn was würde sich denn in deinem Leben verändern, wenn Jesus im Zentrum wäre oder erneut ins Zentrum kommt? Ins Zentrum kommt. Was würde sich verändern? Ich glaube, dass das mit der Revolution von Jesus ganz schön ernst gemeint ist. Denn wenn Jesus im Zentrum ist, dann wird deine Welt eine neue Ordnung erhalten. Sie wird auf den Kopf gestellt. Amen.